Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Freitag, dem 4. April. Chinas Retourkutsche. Peking reagiert auf Donald Trumps Handelspolitik und erlässt auf US-Waren ebenfalls zusätzliche Zölle von 34%. Das Dilemma der Schweiz. Der Bundesrat setzt auf Gespräche mit den USA, hat aber nicht allzu viel in der Hand. Dann Myanmar eine Woche nach dem schweren Beben. In der Stadt Sagaing kommt kaum Hilfe an.
Unter den Trümmern findet man Leute, die wegen Knochenbrüchen sich nicht mehr bewegen können, mangels Internet- oder Telefonverbindungen keine Ärzte aufrufen können. Das Spital ist auch zerstört.
Erzählt die Schweizerin Nathalie Manak, die seit Jahren in der Region lebt. Und der Bürgerkrieg macht alles noch schlimmer. Und Abfallberge in Birmingham. Seit Wochen streikt die Kehrichtabfuhr. Ideale Bedingungen für Ratten.
Then you can see the teeth marks in the bags. And I can actually smell them as well. It's just disgusting.
Er könne sie riechen, es sei absolut eklig, sagt William James Timms. Unterwegs mit dem Rattenfänger hier. Im Echo der Zeit. China schlägt im Handelskonflikt mit den USA zurück. Auf alle US-Waren werde ab dem 10. April ebenfalls ein zusätzlicher Zoll von 34% fällig, so das Finanzministerium in Peking. Dies, nachdem US-Präsident Trump gestern zusätzliche Zölle auf chinesische Waren angekündigt hatte, in derselben Höhe. Zudem hat China bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde eingereicht. Ich habe China-Korrespondent Samuel Emch gefragt. Gestern noch hat sich China zurückgehalten. Wie schätzen Sie nun die Gegenreaktion ein?
Das ist eine überraschend harsche Antwort aus Peking. Seit Trumps Amtsantritt hat die USA ja bereits dreimal Zölle auf chinesische Güter angehoben. Im März hatte China noch zurückhaltender reagiert, hat seinerseits Zölle auf einzelne US-Agrarprodukte angehoben. Expertinnen und Experten gingen jetzt eigentlich auch davon aus, dass Peking weiterhin so vorgehen wird, aber nun dreht man eben doch stärker an der Eskalationsspirale.
Und was bedeuten die gegenseitigen Zölle jetzt für die chinesische Wirtschaft?
Das ist heftig für die Wirtschaft in China, insbesondere die Zölle aus den USA, die insgesamt schon sich fast auf 60% aufsummieren. Die USA ist die wichtigste Abnehmerin von chinesischen Gütern, also als Exportzielort sehr wichtig. Und Berechnungen von Wirtschaftsinstituten gehen von einer Halbierung des Wachstums aus in China, was natürlich auch global Auswirkungen hat, da China Treiber für das globale Wirtschaftswachstum ist.
Donald Trump hat offenbar einen Deal angeboten, sollte China dem Verkauf der Social-Media-Plattform TikTok zustimmen. Ist denn China zu Gesprächen bereit?
Peking hat bisher keine große Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Allerdings gehen auch hier in China viele Wirtschaftsvertreterinnen und Ökonomen davon aus, dass es wieder zu Verhandlungen kommen wird, wie während Trumps erster Amtszeit, und so dann die Zölle runtergehandelt werden können. Und solche Verhandlungen würden dann aber noch andere Aspekte mit einbeziehen, eben nicht nur TikTok, auch die Häfen am Panama-Kanal, die ja von einer Hongkonger Firma kontrolliert werden, aber eigentlich an US-Investoren hätten verkauft werden sollen. Die könnten da noch mit reinspielen. Und auch das Thema Taiwan. Die Insel wird von China beansprucht und Peking will diese, falls nötig, auch militärisch unter seine Kontrolle bringen. Dabei würde China aber eine direkte militärische Auseinandersetzung mit den USA riskieren. Die USA muss Taiwan Mittel zur Selbstverteidigung bereitstellen. Dazu sind die USA gesetzlich verpflichtet. Aber wie dieses Gesetz dann ausgelegt wird in den USA, das könnte auch eine Frage der Verhandlungen sein.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu. Gleichzeitig betonte Donald Trump nach seiner Inauguration, er möge Chinas Präsident Xi. Wie sieht denn China seine Beziehungen zu den USA?
In Peking ist man sich den Verflechtungen der beiden größten Volkswirtschaften sehr bewusst. Deshalb gibt man sich vordergründig auch sehr als Verfechterin einer globalisierten Welt und freiem Handel. Hintergründig versucht Peking aber so gut wie möglich, China unverletzbar zu machen. Das ist keine neue Entwicklung. Bereits vor 10 Jahren hatte Präsident Xi Jinping eine Industriestrategie lanciert, Made in China 2025. Dabei geht es darum, dass China unabhängig wird vom Ausland in Schlüsselindustrien, also in den Bereichen Robotik, Luft- und Raumfahrt, bei den Halbleitern oder etwa auch Medizintechnik und Landwirtschaft. China will sich von Handelspartnern unabhängig machen, das heißt vor allem den USA und Europa. Das führte dort schon zu Verstimmungen. Der Begriff wird deshalb weniger verwendet, aber die Ziele sind geblieben und werden unabhängig davon, wer gerade im Weißen Haus sitzt, weiter verfolgt.
Donald Trump stößt auch seine bisherigen Partner wiederholt vor den Kopf. Die USA sind unberechenbar geworden, für Europa zum Beispiel. Könnte China das ausnützen und sich als verlässlicherer Partner anbieten?
Das hört man, dass China das bereits versucht, insbesondere in Europa, wo die Diplomaten in den Hauptstädten fleißig unterwegs sind. In China hört man auch etwa, dass jetzt eben die Welt erfährt, was China bereits schon kennt von den USA, dass die USA eine unzuverlässige Partnerin ist. Die Entwicklung ist auf der einen Seite schwierig für Peking wegen den genannten Zöllen, auf der anderen Seite ergeben sich aber eben auch Chancen, sich im Ausland anzubieten als verlässlicher Handelspartner.
China-Korrespondent Samuel Emch. Der Handelskonflikt, den Donald Trump angezettelt hat, führt weltweit zu Turbulenzen an den Aktienmärkten. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Marco Koller.
Die Börsenkurse sind wegen der Ankündigungen der US-Regierung teils abgestürzt wie letztmals vor 5 Jahren beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Viele Anlegerinnen und Anleger fürchten, dass die Zölle und Gegenzölle die Wirtschaft in den USA und weltweit schwächen. Sie wollen darum ihre Aktien loswerden. Der Swiss Market Index ist diese Woche um fast 10% eingebrochen. Allein die 20 größten Schweizer Aktientitel haben diese Woche mehr als 120 Milliarden Franken an Wert verloren. Unter anderem auch die Börsen in New York, Frankfurt oder Tokio melden deutliche Verluste. Die Behörden in der Schweiz wollen verstärkt gegen kriminelle Ausländerinnen und Ausländer vorgehen. Sie schaffen dafür die sogenannte Taskforce Intensivtäter. Bund, Kantone und Gemeinden haben ein entsprechendes Pilotprojekt beschlossen. Ziel sei es, Intensivtäter konsequent zu inhaftieren und auszuschaffen, teilt der Bund mit. Die Kantone und das Staatssekretariat für Migration sollen der neuen Taskforce besonders auffällige Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich melden. Sie soll sich auch um Personen kümmern, die in Haft sitzen und anschließend die Schweiz verlassen müssen. Weiter soll eine Arbeitsgruppe Gesetzesänderungen vorschlagen, damit Intensivtäter einfacher inhaftiert werden können. Sie helfen gegen Läuse oder bei Pilzbefall, können aber selber auch Schaden anrichten. Pflanzenschutzmittel, die jetzt in der Gartensaison wieder vermehrt zum Einsatz kommen. Der Kanton Aargau ruft nun mit einer Kampagne dazu auf, Unkrautvernichter oder Schädlingsbekämpfungsmittel sparsam einzusetzen. Vielen sei nicht bewusst, welche Auswirkungen ein falscher Umgang mit solchen Chemikalien habe, heißt es in einer Mitteilung des Kantons. Die Abbaustoffe der Pflanzenschutzmittel gelangten in die Böden und die Gewässer und somit auch ins Trinkwasser. Auf nationaler Ebene gibt es bereits seit einigen Jahren einen Aktionsplan mit dem Ziel, die Risiken des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.
Etwas weniger Menschen in der Schweiz waren Ende März arbeitslos als noch im Februar.
Knapp 133'000 Menschen waren in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, den RAV, als arbeitslos gemeldet. Knapp 3'000 weniger als noch einen Monat vorher. Das meldet der Bund. Die Arbeitslosenquote ist hingegen gleich geblieben mit 2,9%. Die Arbeitslosenversicherung hat letztes Jahr mehr eingenommen als ausgegeben. Unter dem Strich machte sie ein Plus von 1,4 Milliarden Franken. Damit hat sich der Überschuss etwa halbiert im Vergleich zum Jahr vorher. Die Arbeitslosenquote lag letztes Jahr im Schnitt um 0,4 Prozentpunkte höher, darum waren auch die Ausgaben höher. Die Arbeitslosenversicherung verfügte letztes Jahr über ein Eigenkapital von mehr als 8 Milliarden Franken. Der britische Komiker Russell Brand muss sich wegen Vorwürfen der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das hat die zuständige Polizeibehörde mitgeteilt. 2 Jahre lang wurde ermittelt, nachdem Medien über die Vorwürfe berichtet hatten. Nun wird Brand unter anderem wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und sexueller Nötigung angeklagt. Die Vorfälle gehen laut der Mitteilung der Polizei auf die Jahre 1999 bis 2005 zurück. Insgesamt werfen 4 Frauen dem Komiker sexuelle Übergriffe vor. Brand bestreitet die Vorwürfe. Dann weiter mit den Börsendaten von 18.10 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.649 Punkten. Das ist ein Minus von 5,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 3,5%. Der Euro wird zu 94,24 gehandelt und der Dollar zu 85,66.
Und wie präsentiert sich das Wetter am Wochenende, Marco Koller?
Auch morgen wird es sehr sonnig. Erst gegen Abend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Nach einer kühlen Nacht wird es morgen wieder warm mit 20 bis 23 Grad.
Der Schock über die Ankündigung der US-Handelszölle war dem Bundesrat gestern anzuhören. Die Landesregierung hat sowohl die Zölle als auch die Berechnungsmethode kritisiert. Gegenmaßnahmen will der Bundesrat aber vorerst nicht ergreifen, sondern zuerst das Gespräch suchen mit den USA. Allerdings hat die Schweiz nicht mehr viel in der Hand. Die Zölle auf Industriegüter hat sie bereits abgeschafft. Spielraum gäbe es allenfalls noch bei der Landwirtschaft. Fragt sich also, wie die Schweiz die USA umstimmen könnte. Aus dem Bundeshaus Andreas Stüdli.
Mit der Schweizer Außenwirtschaft hat sich Alt-Bundesrat Josef Deiss zuerst als Außenminister befasst, dann als Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft. Die Schweiz sei von den Zöllen auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagt Deiss.
Wir sehen heute, dass wir einerseits hilflos dastehen, im Bundesrat, die Parteien, aber auch alle anderen, sogar ich, wissen nicht genau, was wir anraten könnten zu tun. Wir sind auch konzeptlos. Wir haben diese Dinge vielleicht zu wenig vorbereitet.
Dass der Bundesrat besonnen reagiert habe, das sei zwar richtig, sagt Deiss, aber...
Dass wir versuchen doch, Maßnahmen zu finden, die bei den Amerikanern auffallen. Das können wir alleine probieren, aber das wird schwierig sein. Und dann sollten wir schauen, dass wir mit den anderen etwas unternehmen.
Mit den anderen. Damit meint Deiss vor allem mit der EU. Das sei der wichtigste Handelspartner der Schweiz, das zeige schon der gestrige Tag, so der Altbundesrat. Denn
unsere Bundespräsidentin kann mit Frau von der Leyen telefonieren, wann sie will. Mit dem amerikanischen Präsidenten kann sie das nicht ohne weiteres.
Eine Reaktion der Schweiz erwartet Deiss vor allem in der Welthandelsorganisation.
Also wir sind alle in der WTO, das ist für mich überraschend, dass bis jetzt habe ich noch nirgends, sei es in der EU, in anderen Ländern gehört, außer China, heute das erste Land, das gesagt hat, es werde auch die WTO bemühen. Ich finde, die WTO sollte eigentlich der Rahmen bilden, wo diese Diskussionen stattfinden.
Darauf angesprochen hatte sich der Bundesrat gestern zurückhaltend gezeigt, weil das Gericht der WTO derzeit blockiert sei. Aber hat die Schweiz überhaupt einen Hebel, ein Angebot, das die Schweiz den USA in Gesprächen machen könnte? Josef Deiss sagt, es sei
schon zu meiner Zeit immer sehr schwierig gewesen, etwas auszuhandeln, weil wir seit eh und je sehr wenig Zölle auf Nicht-Agrarprodukte, die doch den größten Teil des Handels ausmachen, wertmäßig keine hohen Zölle und jetzt überhaupt keine mehr verlangen.
Weil die Schweiz schon jetzt keine Industriezölle mehr erhebt, sieht auch Stefan Lecke, Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, nicht viele Trümpfe für die Schweiz.
Viel kann man gar nicht anbieten. Und das verdeutlicht ironischerweise ein offizieller Bericht der amerikanischen Regierung, der für die Schweiz relativ wenig auflistet, was man an der hiesigen Politik bemängelt. Da sind einerseits die Zölle auf Agrarprodukte genannt, da ist aber auch so etwas wie die Netflix-Steuer genannt. Also es gibt ein paar Dinge, über die man reden kann, aber es ist tatsächlich nicht sehr viel.
Und bei diesen Punkten gibt es Probleme, etwa bei den Zöllen auf Landwirtschaftsprodukte. Lecke sagt,
man kann nicht einfach nur für die USA die Agrarzölle absetzen, sondern man müsste es dann für alle machen. Und das hat die Schweizer Bevölkerung wiederholt klar gemacht, möchte sie nicht. Der Bauernverband ist auch klar dagegen und ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig wäre.
Der Experte für internationalen Handel hält auch ein Freihandelsabkommen mit den USA derzeit für unrealistisch. Vielmehr beschreibt Stefan Lecke die Schweiz als kleines Land, das in einen Sturm zwischen Großmächten geraten ist. Das sei
wie ein Gewitter. Und da muss man schauen, dass das eigene Haus sturmsicher ist, dass man Unterschlupf findet, dass man möglichst gut durch diese stürmische Zeit kommt. Es wird auch wieder sonnigeres Wetter, nicht nur im meteorologischen Sinne, sondern auch in der Großwetterlage international. Und da muss die Schweiz jetzt einfach schauen, dass sie durch diese stürmische Zeit halbwegs unversehrt kommt.
Und Altbundesrat Josef Deiss betont, die Schweiz müsse den USA klar machen,
dass man uns mit Zöllen bestraft, obschon wir überhaupt keine Zölle mehr verlangen auf Industriegüter.
Die Handlungsoptionen, sie sind also begrenzt. Im Vordergrund steht, dass die Schweiz ihre Argumente bis ins Weiße Haus klar machen kann.
Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Die Menschen in Myanmar warten immer noch auf dringend benötigte Hilfe. Die Militärjunta scheint das Elend nicht zu kümmern. Griechenland muss seine Migrationspolitik ändern. Neu haben auch Leute Anrecht auf ein Verfahren, die über die Türkei eingereist sind. In der englischen Stadt Birmingham türmen sich die Abfallberge. Den Menschen stinkt's, den Ratten gefällt's. Und jetzt gleich, wer bezahlt für die 13. AHV-Rente? Ab kommendem Jahr erhalten Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz den 13. Das ist klar. Offen ist, wer die Milliardenrechnung bezahlt. Um diese Frage läuft im Bundeshaus ein wahrer Politpoker. Den ersten Zug hat der Bundesrat gemacht. Er will die Mehrwertsteuer erhöhen und so die 13. Rente finanzieren. Die zweite Runde des Politpokers aber spielt im Parlament. Hier haben die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker des Ständerats heute ganz anders entschieden als der Bundesrat. In welche Richtung soll es denn gehen? Das habe ich von Bundeshausredaktor Dominik Meyer wissen wollen.
Ja, in Richtung einer Mischrechnung. Das Geld soll zur Hälfte aus der Mehrwertsteuer kommen, die andere Hälfte aus Lohnabzügen. Das heißt, Mehrwertsteuer und Lohnabzüge würden steigen. Aber es geht noch weiter. Die Ständerätinnen und Ständeräte in der Sozialpolitischen Kommission, das ist ja das Gremium, das die Geschäfte vorberät und wo die Mehrheiten meistens schon klar werden. Diese Ständeräte haben auch festgelegt, dass genau mit diesem Mix von Mehrwertsteuer und Lohnabzügen bereits die nächste AHV-Initiative finanziert werden soll, über die wir noch gar nicht abgestimmt haben, und zwar die Mitte-Initiative für höhere Ehepaarrenten bei der AHV.
Eine Lösung für zwei Initiativen. Was ist die Idee dahinter?
Ja, zum einen ist es so, die Initiative für höhere Ehepaarrenten, die hat gute Chancen. Dass die Politik jetzt schon darüber nachdenkt, wie man das bezahlen könnte, das ist ungewöhnlich, aber ja irgendwo nachvollziehbar. Der wichtigste Grund aber für diese Lösung ist, dass hier SP und Grüne auf der einen und Mitte-Partei auf der anderen Seite einen Pakt geschlossen haben. Mitte-Links ganz klassisch. Die Linke will unbedingt höhere Lohnabzüge, weil so die Firmen mitzahlen und Leute mit hohen Einkommen besonders viel abliefern müssen. Die Mitte-Partei auf der anderen Seite hat mit diesem Handel die in sozialen Fragen mächtige Linke an Bord, ein Vorteil. Und sie kann sagen, seither, die Finanzierung unserer Ehepaarinitiative, das ist möglich, ja, und bereits aufgegleist. Und so ergibt sich dieses politische Päckli.
Dieses Paket für den gesamten AHV-Ausbau, 13. Rente und höhere Ehepaarrente, würde 8 Milliarden Franken kosten pro Jahr. Wer bezahlt bei dieser Mischlösung?
Ja, also die Mehrwertsteuer, die würde um total 1 Prozentpunkt steigen, das aber in 2 Schritten. Ja, hier würden auch Rentnerinnen und Rentner mitzahlen, die direkten Profiteure also des AHV-Ausbaus. Die Lohnabzüge, die würden ebenfalls in 2 Schritten steigen. Hier würde die Wirtschaft mitzahlen, entsprechend heftig protestieren auch heute die Wirtschaftsverbände. Und für jemanden mit einem mittleren Einkommen könnten die maximal möglichen Lohnabzüge um fast 300 Franken pro Monat steigen.
Gegen diesen Vorschlag sind FDP und SVP. Was sind die rechten Lösungsvorschläge?
Ja, also am liebsten würden FDP und SVP vorerst gar nichts unternehmen. Sie setzen auf die nächste grosse AHV-Reform. Ein erster Vorschlag für diese Grossreform wird für nächstes Jahr erwartet. FDP und SVP wollen dort alle Finanzierungsfragen regeln und das nicht oder nicht nur mit zusätzlichem Geld eben, sondern auch mit länger arbeiten, sprich mit einem höheren Rentenalter. Das sind die zwei Konzepte und wenn ich jetzt die Chancen durchgehe der beiden Lager, Mitte links mit dieser Gesamtfinanzierung von gleich zwei AHV-Ausbauten, könnte es im Juni im Ständerat schaffen. Doch bereits im Nationalrat sind die Mehrheitsverhältnisse ungünstig aus Sicht Mitte links. Hier könnte Endstation sein. Das rechte Gegenkonzept, das könnte so lange funktionieren, wie es eben keine Mehrheiten gibt für mehr Lohnabzüge und Mehrwertsteuer. Aber es ist, ja, ich sag mal, risikohaft, weil SVP und FDP eben auf eine Grossreform setzen bei der AHV. Und die haben es mit dem Blick in die Vergangenheit immer sehr schwer, erst recht, wenn es um ein höheres Rentenalter geht.
Aus dem Bundeshaus, Dominik Meier. Eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Südostasien warten viele Menschen in Myanmar noch immer auf Hilfe. Dort lag das Epizentrum ausgerechnet in jenem Land, das seit dem Militärputsch ohnehin im Chaos des Bürgerkriegs versinkt. Das macht die Rettungs- und Bergungsarbeiten zusätzlich kompliziert. Inzwischen sind laut offiziellen Zahlen mehr als 3'000 Tote geborgen worden. Südasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Die Aufnahmen aus der Stadt Sagaing im Zentrum Myanmars zeigen Bilder der Verwüstung. Trümmer und Schutt säumen die Straßen und Menschen, die seit Tagen im Freien übernachten müssen. Die Stadt mit ihren rund 300'000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde vom Erdbeben noch schwerer getroffen als das benachbarte Mandalay. Die Kindergärtnerin Ilay meldet sich per Sprachnachricht. Sie stammt ursprünglich aus Sagaing, jetzt lebt und arbeitet sie im Mandalay. Ich bin nach dem Erdbeben zurück nach Sagaing gegangen, um den Opfern zu helfen. Ein großer Teil der Straße dorthin ist zerstört. Eine Brücke fiel in sich zusammen. Es ist schwierig, dorthin zu gelangen. Gemeinsam mit Freunden hat sie Wasser und Medikamente nach Sagaing gebracht. Die Häuser am Flussufer zwischen Mandalay und Sagaing sind einfach in den Fluss gestürzt. Die Menschen harren auf den Straßen aus. Sie haben Decken ausgebreitet, aber weil es so heiß ist, können die wenigsten schlafen. Die Temperaturen in der Stadt erreichen 40 Grad. Organisiert werde fast alles von privater Seite, sagt Ilay. Von den Behörden gäbe es keinerlei Hilfe. Ich habe niemanden von der Militärjunta gesehen, der der Zivilbevölkerung hilft. Im Gegenteil, ein Soldat, den ich gesehen habe, stoppte einen großen Lastwagen und verlangte Schmiergeld. Weil der Lastwagenfahrer nicht zahlen konnte, ließ er ihn nicht durch. Auch die Schweizerin Nathalie Manak, die seit Jahren in Myanmar lebt, war gerade in Sagaing. Die Kaffeehändlerin hat zusammen mit ihrem Team 2000 Liter Wasser an die notleidende Bevölkerung verteilt. Was sie in der Stadt gesehen habe, erzählt sie, erinnere an einen Horrorfilm.
Wenn man in die Stadt kommt, sieht man all diese Trümmer, die Obdachlosen, Kinder, Mönche und Nonnen, weil die Stadt sehr bekannt ist für all die Pagoden und Klöster. Die sind jetzt alle in der Straße und schlafen dort. Dann, wenn man etwas reingeht in die Klöster rein, unter den Trümmern findet man Leute, die wegen Knochenbrüchen sich nicht mehr bewegen können, mangels Internet- oder Telefonverbindungen keine Ärzte aufrufen können. Das Spital ist auch zerstört.
Die Hilfe vor Ort beschreibt sie als chaotisch.
Alle wollen lokal was tun, aber es gibt keine Koordination. Also am meisten bräuchte es ein Management dieser humanitären Hilfe lokal im Moment. Also wir warten immer noch auf die internationale Hilfe. Das wird noch etwas dauern, bis NAPIDO, also die Hauptstadt, das abgesegnet hat und es zur Implementierung kommt.
Informationen über das Erdbebengebiet dringen nur langsam und spärlich nach außen. Internet- und Telefonleitungen funktionieren schlecht bis gar nicht. Außerdem machte die Junta-Führung bereits deutlich, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten im Erdbebengebiet nicht erwünscht sind. Sie will offensichtlich verhindern, dass die Weltöffentlichkeit von den wahren Zuständen im Landesinnern erfährt. Immerhin, inzwischen hatte die Militärjunta offiziell einer vorübergehenden Waffenruhe mit Rebellengruppen zugestimmt. Damit sollen Rettungsarbeiten und Hilfslieferungen in den umkämpften Gebieten vereinfacht werden. Ein Grund zur Hoffnung? Elay ist zurückhaltend. Sie sagt, die Menschen in Myanmar seien sehr skeptisch.
Ich glaube nicht, dass die Junta einfach aufhört zu schießen. Wir leiden nicht nur unter dem Krieg, sondern auch an den Folgen des Erdbebens. Was die Militärjunta sagt, glaube ich nicht mehr.
Tatsächlich berichten auch Widerstandsgruppen, die Junta führe weiter Boden- und Luftangriffe durch, wie Martin Aldrovandi im Gespräch erklärt hat.
Ja, genau. Also eigentlich hatte die Junta am Mittwoch eine dreiwöchige Waffenruhe angekündigt. Sie folgte damit der Ankündigung der Widerstandsgruppen, die eine solche Waffenruhe ja schon Tage vorher angekündigt hatten. Und nun soll sie sich eben gar nicht daran gehalten haben. Was aber wiederum die Menschen in Myanmar nicht überrascht, weil sie trauen, wie wir vorhin gerade gehört haben, den Ansagen der Junta sowieso nicht. Und es zeigt eben auch, dass der Regimeerhalt, also dass der Einfluss und die Kontrolle von Gebieten für die Militärjunta, für das Regime viel wichtiger sind als die Rettung von Menschenleben.
Myanmar versinkt im Chaos und mitten in dieser Erdbebenkrise nimmt der Junta-Chef derzeit an einer Regionalkonferenz in Thailand teil, eine Konferenz, die nichts mit dem Erdbeben zu tun hat. Was zeigt das?
Ja, es zeigt, dass es dem Junta-Chef offenbar wichtiger ist, an dieser Regionalkonferenz teilzunehmen, nach Bangkok zu reisen, als im eigenen Land zu bleiben, das gerade von einer so schlimmen Naturkatastrophe heimgesucht wurde. Ich denke, so etwas könnte sich ein Staatschef eines demokratischen Landes sicher nicht erlauben. Der Besuch wird auch entsprechend kritisiert, also natürlich von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von Fachleuten. Es gab vor dem Hotel, wo der Junta-Chef in Bangkok übernachtet, auch Proteste gegen den Besuch. Auch die thailändische Regierung wird von Menschenrechtsorganisationen kritisiert, Minong Laing überhaupt hier zu empfangen. Und der Besuch ist insofern ungewöhnlich, kann man sagen, als dass der Junta-Chef eigentlich wenige Auslandsreisen unternimmt. Beziehungen pflegt die Junta derzeit vor allem mit China und Russland. Sonst ist das Regime vor allem im Westen international ziemlich isoliert. Der internationale Strafgerichtshof ICC zum Beispiel, der ermittelt gegen den Junta-Chef wegen Menschenrechtsverbrechen. Und bei den ASEAN-Treffen, also den Konferenzen des Südostasiatischen Staatenbundes, ist Myanmars Junta ja auch ausgeschlossen.
Nun sind große Teile der Häuser im Erdbebengebiet zerstört. Die Menschen müssen draußen übernachten. Wir haben es in Ihrem Bericht gehört. Hilfe kommt zum Teil nicht an. Dazu kommt, dass die Monsunzeit ansteht. Was brauchen die Leute denn nun vor allem?
Was mir verschiedene Interviewpartnerinnen und Partner vor Ort jetzt gesagt haben, ist, dass neben den anfänglichen Rettungs- und Bergungsarbeiten und natürlich den Hilfsgütern, auf die man wartet, jetzt vor allem auch wichtig sei, dass man den Schutt, also die Trümmer, wegräume, möglichst bald, und dass auch die zerstörten Häuser sehr schnell wieder aufgebaut werden, also die ganze Infrastruktur. Im Fall von Sagaing, das besonders schwer getroffen wurde, sollen ja 80% der Gebäude schwer beschädigt sein oder gar zerstört worden sein. Wie gesagt, viele Menschen leben draußen, sie haben keine Häuser oder Wohnungen, in die sie zurückkehren können. Und da ist es wichtig, dass sie möglichst bald, also möglichst rasch eine Unterkunft haben, dass es sanitäre Anlagen etc. gibt, die funktionieren, weil eben die Monsunzeit steht vor der Tür. Das bedeutet heftige Regenfälle und das wird die schlimme Situation, in der sich die Menschen jetzt schon befinden, noch schlimmer machen.
Informationen von Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi. Nach Griechenland und zu einem bedeutenden Gerichtsurteil in Sachen Migration. Geflüchtete, zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan, gelangen oft via Türkei nach Griechenland. Und solche Asylanträge lehnten die griechischen Behörden in den letzten Jahren kategorisch ab. Mit der Begründung, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat. Nun sagt das oberste griechische Verwaltungsgericht, diese Argumentation genüge nicht. Die Behörden müssten die Asylgesuche prüfen. Rodotea Seralidou berichtet.
Das Urteil betrifft Menschen wie die 29-jährige Sera. Ich habe zwei ablehnende Asylbescheide erhalten. Sie sagen mir, die Türkei sei ein sicheres Land für mich. Ich komme aus Syrien. Wir sind Kurden. Syrien ist nicht sicher für mich und die Türkei auch nicht. Sarah ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern über die Türkei nach Griechenland geflohen. Die Asylanträge der Familie wurden abgelehnt, weil die griechische Regierung seit 2021 bei bestimmten Nationalitäten die Türkei als sicheren Drittstaat voraussetzt. Wer aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan oder Bangladesch kommt und auf dem Weg nach Griechenland durch die Türkei gereist ist, wie fast alle Geflüchteten in Griechenland, bekam meist einen negativen Asylbescheid. Auf die individuelle Geschichte der Asylsuchenden wurde dabei meist gar nicht erst eingegangen. Die Regelung wurde 2021 als Ministerialerlass des griechischen Migrations- und des Außenministeriums verabschiedet. Der damalige Migrationsminister Notis Mitarakis erklärte die Regelung so. Wir haben geschaut, wer zu uns kommt und sind der Auffassung, dass für Menschen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan und Bangladesch die Türkei ein sicherer Staat ist. Und deshalb verstehe ich nicht, warum diese Menschen, die eventuell in ihrem Herkunftsland in Gefahr waren, illegal die Grenzen zur EU überqueren. Griechenland hat das Glück, dass es keine Grenzen zu Kriegsregionen hat. In der Türkei gibt es keinen Krieg, also können sie dort Schutz suchen, falls sie überhaupt einen Anspruch darauf haben. Zwei griechische Organisationen, die sich für die Rechte der Flüchtlinge in Griechenland einsetzen, Refugee Support Aegean und der griechische Flüchtlingsrat, zogen gegen Mitarakis Regelung vor Gericht. Das oberste griechische Verwaltungsgericht gibt ihnen nun Recht. Aus dem Ministerialerlass werde nicht ersichtlich, warum die Türkei ein sicherer Drittstaat für diese Nationalitäten sei. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass die Türkei seit Jahren keine Rückführungen akzeptiere, verpflichtet die griechischen Behörden, die individuellen Asylgründe aller Schutzsuchenden zu prüfen, so die obersten Verwaltungsrichterinnen und Richter. Das Urteil habe Signalwirkung, sagt der Rechtsanwalt Vassilis Papadopoulos vom griechischen Flüchtlingsrat. Die Bedeutung dieses Urteils ist sehr groß. Griechenland und auch andere EU-Länder versuchen mit dem Konzept des sicheren Drittstaats die Verantwortung für die Geflüchteten auf Drittländer zu übertragen. Doch jeder, der aus der Türkei nach Griechenland gelangt, muss nach diesem Urteil ab sofort ein Asylverfahren bekommen, das die Gründe seines Antrags prüft. Und diejenigen, die schon negative Bescheide erhalten haben, können nun verlangen, dass ihr Anliegen nochmal geprüft wird. Das betrifft rund 15.000 Geflüchtete. Die konservative griechische Regierung will stattdessen am Konzept des sicheren Drittlands festhalten und arbeitet nun an einer Ausbesserung der Regelung, sagt die Vize-Migrationsministerin Sevi Voloudaki. Wir werden unsere Formulierungen verbessern und denken, dass wir dann keine Probleme haben werden. Wir werden die ausgebesserte Regelung dem Verwaltungsgericht vorlegen und dieses wird dann seine Entscheidung fällen. Ich denke, in unserem Sinne. Das wird bestimmt in den nächsten 2-3 Monaten passieren. Griechenland scheint also gewillt, weiterhin einen Großteil der eingereichten Asylanträge abzulehnen. Schließlich kommt weit über die Hälfte der Asylsuchenden in Griechenland aus Syrien und Afghanistan und das via Türkei. Vassilis Papadopoulos vom griechischen Flüchtlingsrat hingegen glaubt nicht daran, dass die Regierung mit einer verbesserten Formulierung Erfolg haben werde und das Gericht die Türkei doch noch als sicheren Drittstaat anerkennt. Schließlich gäbe es keine seriösen Berichte oder Studien, die belegten, dass die Türkei tatsächlich sicher sei. Und unter den aktuellen Entwicklungen in Sachen Menschenrechte in der Türkei sei auch nicht zu erwarten, dass sich das in Zukunft ändern werde, sagt er.
Aus Athen der Bericht von Rodothea Seralidou. Es stinkt in Birmingham. In den Straßen der englischen Stadt türmen sich seit Wochen Haushaltsabfälle. Es sind Bilder, die in dieser Weltgegend eher unüblich sind. Grund: die Kehrichtabfuhr streikt. Das ist nicht nur unangenehm, sondern gefährlich. Der Stadt droht eine Rattenplage. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser ist eben aus Birmingham zurückgekehrt.
Der muskulöse Mann mit Sonnenbrille und Baseballkappe erinnert entfernt an einen Trophäenjäger in Afrika. Doch sein Revier ist zurzeit die zweitgrößte Stadt Englands, wo er seine Beute mit Hilfe seiner Nase aufspürt. Ich kann ihren Urin riechen. Es ist der Geruch von Ammoniak. Meine Nase signalisiert mir, dass sich Ratten hier in diesem Abfallhaufen verstecken. So wie das stinkt, liegt dieser Haufen wohl schon 3 bis 4 Wochen hier. Absolut eklig.
It's absolutely disgusting.
Will Timms, der amtliche Rattenfänger von Birmingham, kniet vor einem großen Müllhaufen am Straßenrand in einem Außenquartier von Birmingham und begutachtet, was sich da meterhoch angesammelt hat. Pizzaresten, faules Gemüse, gebrauchte Windeln und eine verfleckte Matratze.
This is a perfect habitat for rats. This is, you've got food source, you've got water source, you've got nesting materials.
Diese Müllhaufen sind das perfekte Habitat für Ratten. Sie haben Material, um Nester zu bauen, sie haben Futter und Flüssigkeiten aller Art. Das größte Tier, das ich gefangen habe, war von der Schnauze bis zum Schwanz 60 cm lang, so groß wie eine Katze. Was diese Stadt im Moment erlebt, ist ein Rückfall ins Mittelalter, eine totale Bankrotterklärung. Freie Kost und Logis für Ratten gibt es in dieser Stadt seit 5 Wochen an jeder Straßenecke. So lange schon streikt die Müllabfuhr. Die Stadt hat Sparmaßnahmen angekündigt. Daraufhin haben die Angestellten ihre Arbeit niedergelegt. Ein Zustand, der mittlerweile auch den Menschen in dieser Stadt zu stinken beginnt.
Lots of rats is coming. And 3 months nobody is take any rubbish from here. So most of the people is buying some council tax. When it's bad, the council tax for what?
Überall seien nachts Ratten zu sehen. Wofür bezahlt man in dieser Stadt überhaupt Steuern, ärgert sich Mohammed. Und diese Frau hat zwar Sympathien für die Anliegen der Streikenden, aber langsam sei auch ihre Geduld am Ende.
It's actually quite embarrassing saying if my friends come and visit from other unis and they have to see like what state we're living in.
Einige Straßen südlich haben Anwohnerinnen und Anwohner eine Initiative ergriffen und räumen Abfall in einen kleinen Lieferwagen. Es sind Bilder, die in diesem Teil der Welt eher unüblich sind und die Stadtverwaltung offensichtlich zunehmend beschämen. Gegenüber ausländischen Medien mag man längst keine Auskunft mehr geben. Es sei zwar verboten, aber einige Anwohner würden ihre Abfälle mittlerweile mit dem Auto zu Freunden und Verwandten in umliegende Städte bringen, erzählt Rattenfänger Will. Aber nicht alle haben ein Auto. Und selbst wenn man eines hat, ist nicht garantiert, dass es noch fährt.
They are, yeah, they're entering the cars from the engine bay. They're chewing through into the cabs.
Die Ratten klettern durch den Motorraum in die Autos, kauen sich durch elektrische Kabel, Bodenmatten und Sitzpolster. Vor einigen Tagen musste ich Tiere aus einem alten grünen Jaguar entfernen, den sie total ruiniert haben. Die Nagezähne von Ratten wachsen ständig nach, deshalb müssen sie immer etwas kauen. Holz, Kabel oder eben einen alten Jaguar. Vor wenigen Tagen hat die Stadtverwaltung von Birmingham den Ausnahmezustand ausgerufen und bei der britischen Regierung in London Hilfe angefordert. Will geht davon aus, dass in den kommenden Wochen die Abfuhr aus umliegenden Städten oder gar die Armee den Müll wegräumen werden. Doch das Problem sei damit noch lange nicht gelöst.
So these rubbish bags.
Diese Abfallsäcke sind ideale Brutstätten für Ratten. Ein Weibchen kann alle 3 bis 4 Wochen Junge gebären. Im Alter von 2 Monaten sind diese wiederum geschlechtsreif und haben Junge. Sie können sich also vorstellen, was in diesen Säcken auf uns wartet, wenn bei jedem Wurf 6 bis 12 Jungtiere das Licht der Welt erblicken.
We'll give birth every 3 weeks from anywhere to 6 to 12 babies.
Selbst wenn der Abfall einst weg sei, die Ratten seien immer noch da. In den Autos, in den Kellern, im Park, wo die Kirschbäume und Osterglocken blühen. Doch selbst das macht Will Sorgen. Denn wenn die Abfälle noch lange in der Frühlingssonne gären, werden die Ratten bald Mitbewohner haben. Will fürchtet nach der Ratten eine Wespenplage.
Patrick Wülser. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 4. April, Redaktionsschluss 18.40 Uhr. Zita Affentranger war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Fabienne Wüttrich. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Schön waren Sie dabei.
SRF 2 Kultur.
Mit Ihnen Güter. Sister Morphine, die Passage geht der Verbindung von Musik und Drogen in der Rock- und Jazzgeschichte nach ab 8 Uhr. Und der Abend beginnt in Jamaika mit Monty Alexander am Klavier und Ernest Ranglin an der Gitarre. Thank you. Eine Band um Ernest Ranglin vom Album Below the Bassline. Es gab mal eine Zeit, da gehörten Rockmusik und Drogen fast schon selbstverständlich zusammen. Das galt auch für den Jazz, wie Martin Sasse zu berichten weiß. Er selbst ist einer der Großen im Jazz-Business und hat Erfahrung.
Es gab die Clubs und in den Clubs gab es Alkohol, gab es Drogen. Das hat sich stark verändert. Der junge Jatzer sitzt er am Computer, der sitzt zu Hause, der lernt aus Büchern, der geht in die Hochschule. Ich glaube, dass der Zeitgeist der heutigen Generation der Jazzmusiker um die 20 eher ist, trinke ich mehr als 2 Bier, gelte ich schon als Alkoholiker. Der Jazzmusiker ist heutzutage Geschäftsmann, der muss sich verkaufen. Früher gab es einfach gar nicht so viele Musiker, der Markt war nicht so überfüllt, wie er heutzutage ist. Auch durch das Internet, weil er sich da selber vermarkten kann.
Vieles hat sich verändert seit den wilden 50er, 60er und 70er Jahren. Die Passage lädt gleich ein zu einem Streifzug durch die Musik- und Drogengeschichte der vergangenen Jahrzehnte um 8 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Journey, eine fast schon meditative Reise von Pianisten Martin Tingvall. Falls es auch in der Musik so etwas gibt wie einen Schlafzimmerblick, dann hat ihn die Sängerin Yumi Ito in diesem Standard.
My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you, 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 you. Bubble, sobble, bubble, 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 bubble. Doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dream come true. My romance doesn't need a feeling.
Thank you.
SRF 2 Kultur.
Willkommen zur Passage. Die Geschichte von Rock und Pop ist ohne Drogen kaum vorstellbar. Und viele Rockstars haben in ihren Liedern den Gebrauch von Drogen sogar offensiv nach außen getragen. Denken wir an den Song Sister Morphine von den Rolling Stones oder an Purple Haze von Jimi Hendrix. Auch war die Verweigerung, in eine Entzugsklinik zu gehen, die Grundlage eines der größten Hits von Amy Winehouse. Fast scheint es so, als gelte die Faustregel: Musik braucht Drogen. Ist das wirklich so? Und gilt das auch in heutigen Tagen, die anscheinend sehr viel nüchterner daherkommen als die Tage der Vergangenheit? Wir nehmen Sie mit auf einen Streifzug durch die Gefilde der musikalischen Kreativität.
If I lie in my hospital bed, tell me, Sister Morphine, when are you coming round again?
Als ich Hard Day's Night schrieb, nahm ich Pillen, die viel gefährlicher waren als Haschisch. Damit hatte ich schon angefangen, als ich 17 war und Musiker wurde. Die Tabletten halfen mir, in Hamburg 8 Stunden pro Nacht zu spielen und dabei zu überleben. Ich habe immer Aufputschmittel gebraucht. George und Paul auch. Aber ich nahm immer mehr Pillen. Mehr von allem. Weil ich wahrscheinlich noch verrückter bin.
John Lennon. 1980 im Spiegel.
Ich glaube schon, dass viele DJs, wenn sie konsumieren, das eben auch tun, um so eine Leistungssteigerung vielleicht zu erleben. Ne? Also um länger wach zu bleiben, länger fit zu sein.
Carla Sommer, DJ.
Damals, 1981, waren wir völlig pleite.
und besaßen nichts weiter als 1000 Vinyl-Singles, die unser Manager hatte pressen lassen. Die Zimmerdecke war übersät mit kleinen runden Dellen, weil wir jedes Mal aus Rache mit den Gitarrenhälsen dagegen schlugen, wenn die Nachbarn